Ja, und darüber kam man dann zu besorgniserregenden Zahlen, wie ich finde, nämlich zum Beispiel, dass 56% aller Befragten von Einkommensverlusten berichten und gleichzeitig 86% von höheren Gesundheitsausgaben, die sie selbst tragen müssen. Und die besorgniserregendste Zahl ist, 16% der Befragten haben Behandlungen aus Angst vor der finanziellen Belastung schon aufgeschoben.
O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von O-Ton Onkologie. Unser Podcast ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie Hämatologie und Journal Onkologie. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin Teamleiter in der Redaktion Onkologie Hämatologie in der Metrix Group. Und heute spreche ich mit meinen drei Kolleginnen, Dr. Judith Besseling, Anushka Wasner und Elisa Preuer, über den Deutschen Krebskongress 2024, auf dem wir alle waren. Hallo zusammen.
Hallo.
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 In unserer heutigen Folge dreht sich alles um PatientInnen. Warum sollten ihre Bedürfnisse stärker in Studien eingebunden werden? Wie lässt sich die Nachsorge von Langzeitüberlebenden verbessern? Und welche finanziellen Auswirkungen hat denn so eine Krebserkrankung auf die Betroffenen, auf das Leben der Betroffenen? Das und mehr erfahrt ihr im folgenden Gespräch. So, wir sind jetzt zurück vom DKK. Wie fandet ihr denn den Kongress? Vielleicht mal, Anusch, fang du doch mal an.
Also ich fand es tatsächlich interessant vom Fachlichen her und ich fand es für mich mal wieder schön, auf dem Kongress zu sein. Ich war schon lange auf keinem mehr und ich fand, wir waren ein super Team und haben uns sehr schön da durchgewurstelt und gearbeitet, um alles hinzubekommen, was wir bekommen wollten.
Und Elisa, wie war es für dich?
Ja, Kongresse machen immer viel Spaß, in den direkten Austausch zu gehen. Diesmal hatten wir auch wirklich die Zeit, uns Sessions anzuschauen. Das hat mich sehr gefreut. Und die Video-Interviews sind natürlich auch immer ein Highlight.
Die werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes. Und Judith, was hast du mitgenommen vom DKK?
Ja, ich fand es auch super. Wir waren ja diesmal auch ein wirklich großes Team. Und das hat nochmal mehr Spaß gemacht, anders Spaß gemacht, mit so vielen Leuten da irgendwie zu interagieren. Und war super.
Ja, fand ich auch. Ich fand es fast ein bisschen schade, dass der DKK nur alle zwei Jahre ist, habe ich heute Morgen vor der Aufnahme gedacht.
Das stimmt.
Ja, dann fangen wir mal an. Judith, wir haben ja zusammen den Kongresspräsidenten Professor Dr. Reinhard Büttner von der Uniklinik Köln interviewt.
Genau, Jochen. Der Krebskongress stand ja in diesem Jahr unter dem Motto Fortschritt gemeinsam gestalten. Und wie ich finde, hat man gemerkt, dass Professor Büttner wirklich am Herzen liegt, dass PatientInnen stärker in die Forschung mit einbezogen werden. Im Interview hat er uns dann auch dazu berichtet und da können wir einfach mal reinhören.
Bei mir ist das auch gewachsen mit Patienten und Patientinnen, die ich selber kennengelernt habe, wo ich persönlich sogar die Diagnose Lungenkrebs gestellt habe, wo ich beobachten konnte, dass die sich mental wieder hochrappeln aus dieser Schockdiagnose, sich damit auseinandersetzen, was ist Krebs für eine Erkrankung, warum habe ich Krebs und wie diagnostiziere und behandle ich optimal die Krebserkrankung. Da sind so viele hervorragend ausgebildete Köpfe auf der Patientenseite da, die dafür werben, dass Lungenkrebs als Forschungsgegenstand vorangebracht wird und verbessert wird. Das hätten wir so nicht hingekriegt ohne diese Patienten und Patientinnen.
Genauso begeistert wie Professor Büttner waren eigentlich auch die Speaker im Symposium zur PatientInnenbeteiligung in der onkologischen Forschung. Zuerst hat dort Professor Dr. Michael Baumann vom DKFZ in Heidelberg erläutert, warum es notwendig ist, dass auch PatientInnen aktiv in der Krebsforschung beteiligt werden. Er hat in dem Zusammenhang dann noch einmal betont, dass gemeinsam mit den PatientInnen Prioritäten gesetzt werden sollten. In den USA und in Großbritannien ist das auch wohl schon seit mehr als 20 Jahren der Fall und wird so gelebt. In Deutschland hängen wir da eher ein bisschen hinterher. Aber dazu hat Professor Büttner dir auch noch berichtet, oder Jochen?
Ja, das hat er. Also zum einen, es geht jetzt nicht um die Selbsthilfe, also dass Betroffene sich untereinander helfen, sondern es geht tatsächlich darum, dass Patientinnen in die wichtigen Fragen eingebunden werden. Und da hat er gesagt, ja, das war zum einen auch eine Mentalitätsfrage, also die klinische Struktur der Forschung, die Struktur der klinischen Forschung in Deutschland, war eben einfach nicht darauf ausgerichtet. Man hat da auch nicht dran gedacht und es ist halt auch vor allem auch keine Voraussetzung gewesen, um ja Forschungsgelder zu bekommen. Und das ändert sich gerade so ein bisschen. Und ja, also er hat gesagt, da hat man aufgeholt. Was er auch gesagt hat, ist, dass es halt eben auch eine ausreichende Zahl an Patientinnen braucht, die ja so ein bisschen das Wissen haben, die Ausbildung und auch die Bereitschaft, sich da als Partner, Partnerin in der Forschung einzubringen. Also die verstehen, wie ist eine Studie aufgebaut, also sich da haben fortbilden lassen, wissen, was ist ein kritischer Endpunkt von einer Studie und ja, vielleicht auch noch ein bisschen Statistik können. Und da hat man Nachholbedarf gehabt.
Neben Professor Baumann kamen im Symposium auch noch zwei Patienten zuvor, die sich tatsächlich in der Forschung beteiligen. Einer davon ist Gerion Menzel, der ist Mitglied im NCT-Patientenforschungsrat. Und er hat in seinem Vortrag betont, dass ja eine wirkliche Partnerschaft zwischen Forschenden und PatientInnen dazu führen kann, dass die klinische Forschung schneller, effizienter und vor allem aber auch PatientInnen-orientierter wird. Er hat dann nochmal betont, dass Menschen, die selbst irgendwann von der Erkrankung betroffen waren oder es vielleicht sogar immer noch sind, einfach einen ganz anderen Blick auf die Erkrankung haben und aus diesem Blickwinkel dann teilweise auch deutlich besser einschätzen können, in welche Richtung die Forschung gehen sollte. Also er hat da halt einfach nochmal gesagt, dass jemand, der oder die Wissen hat über die Erkrankung, einfach Fachwissen, dass es natürlich notwendig ist, dass diejenigen an der Forschung beteiligt sind, aber nicht ausschließlich, weil es sonst vielleicht auch einfach immer weiter, schneller sonst was geht und der Fokus einfach nicht mehr auf den Dingen liegt, die für die PatientInnen wirklich notwendig sind. Ja, es kommt also darauf an, dieses Fachwissen auch mit dem Selbsterlebten dann zu kombinieren.
Ja, das wurde auch auf der Kongress-Pressekonferenz deutlich. Dort hat Bärbel Sölke gesprochen. Sie ist sehr aktiv, deshalb kann ich den Namen auch sagen. Die ist Lungenkrebspatientin mit einer sehr seltenen Lungenkrebsform und die ist im Verein Zielgenau aktiv, der sich genau um solche Fragen kümmert. Das ist auch ein Verein, der sehr gut mit dem Herrn Professor Büttner zusammenarbeitet, der ja Pathologe ist in Köln. Und wenn der seltene Veränderungen hat, dann sagt er immer in Interviews, auch bei uns, ja, dann spricht er zuerst diesen Verein Zielgenau an, also beim Thema Lungenkrebs. Und die hat auch nochmal gesagt, auch nochmal die internationale Perspektive reingenommen, dass es halt sich international längst durchgesetzt hat, dass die Einbeziehung von Patienten, Patientinnen dazu führt, weil die eben tagtäglich mit dieser Erkrankung leben und auch an den Forschungsergebnissen dann ja hinterher partizipieren, dass es halt dazu beitragen kann, wenn die beteiligt werden, dass die Forschung besser priorisiert, geplant, durchgeführt und dann halt auch hinterher in die Zielgruppen hinein kommuniziert und implementiert wird. Also da haben Patienten wirklich einen großen Beitrag. Und was es dann so konkret sein könnte, da hat sie aus dem BMBF-Paper zitiert, was da konkret der Mehrwert sein könnte, da hat sie gesagt, also dass Patientinnen einfach helfen können, besonders relevante Forschungsfragen und Endpunkte festzulegen und auch so Dinge, ja, wie die Patientenrekrutierung, dass sie alltagstauglicher gestaltet wird und auch die Informationen zu den Studien. Das ist immer ein ganz großes Thema, wie Patienten für Studien informiert werden und welche Informationen die bekommen, damit die Studie ordentlich durchgeführt wird und die Bedürfnisse der Betroffenen auch irgendwie erfasst werden. Da können die Patientinnen mitarbeiten und die Protokolle müssen auch manchmal aus Patientensicht nochmal optimiert werden, also belastungsärmer gestaltet werden oder auch besser in den Alltag passen. Also wenn ich irgendwie mehrmals in der Woche zu einer Klinik fahren muss, um die Studie ordentlich durchzuführen, dann ist es einfach nicht alltagstauglich. Und das sind wichtige Punkte und zu denen hat man, finde ich, viele Jahre auch nur sehr wenig gehört auf Kongressen und sonst wo. Und ja, das ist wirklich eine wichtige Entwicklung. Wie genau sieht denn die Patientinnenbeteiligung im NCT aus, Judith?
Ja, das NCT ist da ja quasi Vorreiter in Deutschland, die Patientinnenbeteiligung wirklich in die onkologische Forschung zu bringen. Dort sollen eigentlich keine Studien mehr gestartet werden, an denen Patientinnen nicht beteiligt sind. Und wie genau die Beteiligung aussieht, hat Professor Büttner ja in unserem Interview eigentlich ganz gut zusammengefasst. Deswegen würde ich sagen, lassen wir ihn noch mal zu Wort kommen.
Ja, es gibt ja den NCT-Beirat und es gibt dort ein Auswahlgremium. Das NCT selber soll ja als Struktur vor allen Dingen klinische Studien, innovative Therapien oder innovative Diagnostikansätze voranbringen. Und in den Gremien, die diese Studien bewerten und sagen, jawohl, das ist eine spannende, innovative Studie, die wollen wir tatsächlich auch fördern, sind Patienten gleichberechtigt als Gutachter, als Entscheider mit dabei.
Kommen wir nun von der Studienbeteiligung zu einem anderen Bereich, der für Patientinnen relevant ist und in dem es ebenfalls noch viele Lücken gibt, die Versorgung nämlich von Langzeitüberlebenden. Elisa, du hast dich auf dem DKK mit diesem Thema beschäftigt.
Genau, Jochen. Also ich habe mir zwei Sessions zum Cancer Survivorship angehört und zusätzlich mit Frau Dr. Hanna Woben gesprochen. Sie ist eine Pionierin in diesem Bereich und leitet an der Charité die Arbeitsgruppe Survivorship.
Kurz für unsere Zuhörenden, was sind denn eigentlich Langzeitüberlebende?
Ja, also so eine einheitliche Definition über die verschiedenen Krebsentitäten, die gibt es leider nicht. In der Gynäkologie hat man sich darauf verständigt, von Langzeitüberlebenden ab einem Zeitraum von 5 Jahren zu sprechen. Hierbei wichtig zu wissen, gerechnet wird ab Diagnosezeitpunkt und die Begrifflichkeit gilt für alle, die dann noch leben, also unabhängig davon, ob ein Rezidiv vorliegt oder halt nicht.
Was bedeutet das denn für die Nachsorge? Also innerhalb dieser 5 Jahre erhalten ja gynäkologische Erkrankte in der Regel ihre Tumortherapie und geregelte Tumornachsorge. Und die Versorgung ist für diese 5 Jahre eben abgedeckt. Wie ist denn der Status quo danach?
Ja, der sieht nicht so gut aus. Bislang gibt es zwar in ein paar Kliniken in Deutschland spezialisierte Survivorship-Programme, also jetzt auch nicht nur in der Gynäkologie, aber eben keine flächendeckenden Angebote. Und man muss sagen, der Bedarf bei den PatientInnen an Informationen und an verschiedenen Versorgungsangeboten ist sehr hoch und da muss noch viel passieren.
Wie sind denn die Zahlen? Also von wie viel Überlebenden sprechen wir denn?
Ja, von den rund 5 Millionen Krebsüberlebenden, die wir allein in Deutschland haben, sind es etwa 3,5 Millionen, also 70%, die Langzeitüberlebende sind. Also das ist ja eine hohe Zahl. Das ist super, dass die neuen Therapiemöglichkeiten die Überlebenschancen so erhöht haben. Und gleichzeitig stellt das ja einen vor neue Herausforderungen. Weltweit rechnet man sogar bis 2040 mit, ja, sage und schreibe, 26 Millionen Krebsüberlebenden. Und von diesen wiederum leiden rund 60% an Langzeitnebenwirkungen. In der Gynäkologie, da wurden Daten vorgestellt, die Umfrage wurde in 34 Ländern geführt und denen zufolge wurde nur die Hälfte über potenzielle Langzeiteffekte aufgeklärt und nur 28% davon bekommen Unterstützung in der Bewältigung dieser Beschwerden.
Das sind schon krasse Zahlen, möchte ich mal sagen. Welche Langzeitbeschwerden treten denn besonders häufig auf?
Natürlich Klassiker wie Fatigue und Chemobrain, wobei dieses Chemobrain natürlich jetzt nicht nur unter Chemotherapie auftreten kann. Hinzu kommen aber auch Polyneuropathien, Schlafstörungen, Schmerzen und Rezidivangst. Letztere ist laut der PatientInnenvertreterin Tanja Polacek übrigens das größte Problem und allgegenwärtig.
Man stellt sich so langsam auf diese Patientinnengruppe ein. Also an der Charité gibt es im Rahmen einer Studie eine Sprechstunde für PatientInnen mit gynäkologischen Tumoren, die Langzeitüberlebende sind. Was umfasst denn diese Sprechstunde?
Ja, da würde ich gern Frau Dr. Wuppen selber zu Wort kommen lassen. Mit ihr hatte ich ja das Interview und sie ist die Leiterin dieser Survivorship-Klinik.
Das ist sehr holistisch. Also man macht erstmal eine Baseline-Diagnostik, guckt, macht zum Check, ist das für Langzeitnebenwirkungen, was haben die für Probleme, wie sind die sozial angebunden, macht mit denen Sportinterventionen, die kriegen alle einen individuellen Trainingsplan. Das ist so das, wovor die am meisten Angst haben, muss man sagen. Jetzt hilft jetzt so, ja, noch Sport machen. Jetzt habe ich schon eine Fatigue. Was soll ich denn da? Und das ist eigentlich das Schöne, dass wir die dann individuell auch wirklich abholen können. Und bekommen eine Ernährungsberatung. Aber zum Beispiel auch eine Knochendichtemessung, die ja so in der Leitlinie gar nicht abgebildet ist. Und wir sehen jetzt schon, dass ungefähr jede 5. Patientin eine manifeste Osteoporose hat. Wo man schon auch sagen muss, das sind dann schon auch Implikationen für die späteren Leitlinien, wo wir sagen müssen, da sind die Patienten bisher nicht gut versorgt. Und dann machen wir eben je nach Bedarf mit den Patienten individuellen Survivorship Care Plan Das kann zum Beispiel die Begleitung bezüglich mentaler Gesundheit sein, durch entlastende Gespräche mit Psycho-Onkologinnen, aber eben auch durch Kreativtherapien. Wir haben eine Sexualtherapeutin dabei, das ist absolut Luxus. Also wir sehen gerade, Sexualität ist ja ein Tabuthema. Und wer soll es ansprechen, wenn nicht wir Gynäkologen?
Ja, hier kommen also die von Frau Dr. Wopen eben genannten Maßnahmen zum Tragen. Und die Langzeitnebenwirkungen werden zu verschiedenen Zeitpunkten mit Fragebogen erhoben. Zusätzlich werden dann noch ausführliche Beratungsgespräche geführt und abhängig dieser Erkenntnisse wird dann ein individueller Survivorship-Plan erstellt. Falls nötig, wird dann an andere Fachabteilungen überwiesen, etwa in die Kardiologie oder in die Neurologie. Und nach einem Jahr wurde jetzt in der Studie die Lebensqualität im Vergleich zur Baseline bereits untersucht. Und ja, man kann sagen, was für eine Überraschung. Also laut diesen Zwischenergebnissen hat sich die Lebensqualität natürlich verbessert durch diese Maßnahmen. Und das Ganze wurde im Vergleich gesehen zu der Kontrollgruppe, die eine Routineversorgung erhält, und zwar an verschiedenen anderen deutschen Kliniken. Die finalen Ergebnisse der Studie hat Dr. Wopen für nächstes Jahr angekündigt.
Und wie immer packen wir natürlich den Link und die Informationen zur Survivorship-Klinik in die Shownotes. Wenn du sagst, ausführliche Beratungsgespräche, passen die ja nicht in die üblichen 15-Minuten-Slots der Ärztinnen rein. Wie wurde das denn in der Studie umgesetzt?
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, Jochen. Es ist wortwörtlich eine Sprechstunde. Es wird sich also tatsächlich eine ganze Stunde Zeit genommen für diese Beratungsgespräche. Dann gibt's ja die Folgetermine, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. In der Zeit werden also die Bedarfe ermittelt, dementsprechend die weiteren Schritte eingeleitet. Und in Summe kann man sagen, es ist alles recht aufwendig.
Und die Finanzierung?
Die erfolgt unter anderem durch den Innovationsfonds des gemeinsamen Bundesausschusses der Krankenkasse. Und der Hintergrund da ist, es soll ermittelt werden, ja, welche Vorteile dieses Maßnahmenpaket bringt und wie ja vielleicht eine abgespeckte Version in die Regelversorgung auch integriert werden könnte. Klar, wünschenswert wäre natürlich, dass deutschlandweit und für alle Krebsentitäten solche Angebote ausgerollt werden könnten, aber ja, ehrlicherweise ist bis dahin noch ein langer Weg.
Hat Dr. Wopen denn einen Rat, was man tun kann, bis die Versorgung flächendeckend gesichert ist?
Ja, den hat sie. Das habe ich sie nämlich auch gefragt. Und deshalb würde ich sagen, wir hören da mal rein, was sie gesagt hat.
Das Beste ist eigentlich, sich ein lokales Netzwerk aufzubauen. Also wir haben ja gerade auch in den Krebszentren Psycho-Onkologen, Sozialarbeiter mit an Bord, dass man da guckt, was habe ich denn schon so vor Ort. Die Vernetzung zu den Selbsthilfegruppen ist sehr spannend. Die kennen sich normalerweise auch mal gut aus. Zum Beispiel Stichwort Onkolotsen. Oder wir haben ja zum Beispiel hinsichtlich Sport das Onkoaktivprogramm. Das ist ja in Heidelberg gestartet worden, inzwischen auch relativ gut deutschlandweit verfügbar, wo ja die Patienten auch wirklich lokal an Krebssportgruppen angebunden werden. Also es gibt schon ja auch relativ viel und auch es gibt ja auch Mammographie-Screening, Kolonkarzinom-Screening. Also man muss es halt nutzen und ich glaube, man muss die Patienten dann auch darauf hinweisen, dass es das gibt und dass wir empfehlen, das auch zu machen. Und dann kann man sicherlich in abgespeckter Form das anbieten.
Neben der noch nicht ausreichenden Versorgung leiden Krebsüberlebende ja auch unter weiteren Aspekten. Unter anderem fühlen sie sich stigmatisiert. Was wurde denn hierzu auf dem DKK berichtet?
Ja, also in den Survivorship-Sessions wurde auch berichtet, dass insbesondere Jüngere, das ist definiert als unter 50-Jährige, und gerade Personen, die eine Chemotherapie erhalten haben, über Stigmatisierung berichten. Unter anderem hat da Diplompsychologin Beate Hornemann, das ist die Leiterin des psychologischen Dienst am Universitätsklinikum Düsseldorf, und die Patientinnenvertreterin Tanja Polacek gesprochen. Die hatte ich ja eben schon mal zitiert. Und unter anderem werden da Menschen konfrontiert, die eine Chemo hatten und das Haar wächst wieder, sie sehen normal aus. Ja, warum arbeiten sie zum Beispiel nicht mehr? Warum können sie den Alltag nicht so bewältigen wie vorher? Und hinzu kommen noch viele weitere Probleme, über die sie berichtet haben. Zum einen fehlen Betroffenen oft die AnsprechpartnerInnen, also für alles rund um das Thema Krebs. Das reicht dann von den Anfang genannten Rezidivängsten über die Integration ins Alltagsleben, also auch ins Arbeitsleben, und bis hin zur Sexualität. Und Tanja Polacek meinte, dass die Traumata auch von dieser Krebserkrankung ein Leben lang verarbeitet werden müssen. Und da gab es auch erschreckende Daten, die zwei Ärztinnen präsentiert haben. Also noch viele Jahre nach der Diagnose und Therapie fühlen sich ja viele ehemals Erkrankte immer noch als Krebspatientin. Frau Dr. Wopen sprach da von 40% der Frauen, die mehr als 10 Jahre nach der Diagnose noch leben und sich so betiteln. Und Frau Dr. Barbara Schmalfeld, die ist die Leiterin des Gynäkologischen Krebszentrums am UKE in Hamburg. Die hat erzählt, dass Betroffene sogar 16 Jahre später sich noch so genannt haben. Also man kann sagen, dass die Erkrankung eine lange Zeit einen Impact auf das Leben ehemals Betroffener hatte.
Gibt es da denn Ansätze, wie die Situation von den jüngeren Krebsüberlebenden verbessert werden kann?
Ja, Ansätze sind, glaube ich, ausbaufähig. Bislang ist es wohl so, dass die Probleme entweder gar nicht oder zu spät angesprochen werden. Das kritisierte zumindest Dr. Thomas Schulte von der Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft. Und diese jüngeren Krebsüberlebenden, das ist eine sehr heterogene Gruppe. Also wir sprechen da von Schülerinnen, von Studierenden, jungen Arbeitnehmenden, Jungfamilien, Eltern. Und 80% dieser sehr heterogenen Gruppe, die wünschen sich Unterstützung, bekommen aber zu wenig bisher. Und dieses zu spät, was Dr. Schulte angeprangert hat, das definierte er als ja knapp ein Jahr nach der Diagnose. Er fordert also, dass es innerhalb dieses Zeitraums schon dazu kommt, dass Probleme angesprochen werden. Denn ansonsten könnten Beschwerden chronisch werden und damit sind sie halt auch wieder schwerer zu therapieren. Er hat dann zum Ende hin ein Survivorship Assessment gefordert und damit schlägt er ja in die gleiche Kerbe wie Frau Dr. Wopen. Hier gibt es nur an einzelnen Kliniken konkrete Projekte, aber natürlich auch nichts Flächendeckendes.
Also neben der medizinischen Nachsorge ist bei dieser hohen Zahl an Krebsüberlebenden, besonders auch immer mehr jungen Krebsüberlebenden, ja eine Wiedereingliederung in den Beruf total wichtig. Doch viele schaffen es gar nicht, das Leistungslevel, das sie vor ihrer Erkrankung hatten, wieder zu erreichen. Also wünschen sich die Betroffenen eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, eine individuelle Reintegration. Ja, zum Beispiel Stichwort Homeoffice, Teilzeit, qualifizierte Minijobs. Und das ist ja sehr vom Arbeitgeber abhängig. Ein anderer Ansatz von Selbsthilfegruppen ist, dass existenzsichernde Leistungen vorhanden sein sollten, wie etwa eine Rente. Denn Armut nach einer Krebserkrankung ist leider ein nicht zu unterschätzendes Thema. Anushka, du hast dir dazu eine Session angehört beim DKK.
Ja, genau. Ja, und auch in der Session war die Sicht eines Patienten vertreten. Und zwar die Sicht von Rainer Göbel, ein Krebserkrankter, der sich offensichtlich gerade erst kurz vorher aus einer Reha-Maßnahme entlassen hatte, weil es ihm so wichtig war, auch in diesem Moment dabei zu sein. Und ich fand das auch sehr interessant. Ihm ist es also gelungen, sehr eindrücklich die Zusammenhänge zwischen Krebs und Armut aus der betroffenen Sicht aufzuzeigen, ohne dabei aber Einzelschicksale so in Schlagzeilen an die Wand zu malen, wie das schon öfter getan wurde. Er hat das aber ganz absichtlich vermieden und es ging ihm einfach mehr darum, seine Beobachtungen, seine Sichtweisen und halt Ursachen und Zusammenhänge zu benennen.
Was waren denn dann seine Schwerpunkte in seinem Vortrag?
Ja, er hat zum Beispiel erzählt, dass die Erfahrungen aus dem ehrenamtlichen Beratungssetting, allerdings genauso wie das auch im professionellen Setting bei den sozialen Diensten der Fall ist, also da gibt es keine Widersprüche grundsätzlich. Also die Erfahrung ist, dass es heute mehr als früher Bedarf an finanzieller Beratung gibt. Der Grund dafür sei einmal, sagt er, dass die Therapiezeiträume immer länger werden. Der Krebs wird chronisch. Lisa, du hast ja auch vorhin von den Langzeitüberlebenden gesprochen. Und klar, wenn man sich das vorstellt, es gibt jährlich 175.000 neue Krebserkrankungen von Menschen im erwerbstätigen Alter. Und es gibt viel Überleben. Und das heißt auch, dass viele davon mit der Erkrankung leben, aber sie arbeiten damit nicht oder zumindest deutlich weniger. Gleichzeitig fehlen aber dann Unterstützungsmöglichkeiten beziehungsweise das System der Teilhabe am Arbeitsleben und das System der Wiedereingliederung ist ganz schön unflexibel. Und Rainer Göbel berichtet halt aus seinen Erfahrungen aus den betroffenen Kreisen, dass es einfach viele Patienten gäbe, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten durchaus noch arbeiten würden. Du hast es ja eben auch angedeutet, Jochen. Aber es gibt dafür eben oft keine passenden Erwerbsmodelle oder Unterstützungsmodelle. Und die Erwerbsminderungsrente selbst, die sie dann beziehen, die ist halt einfach sehr niedrig. Genau, das so als kleines Schlaglicht aus der Patientensicht.
Und ist das jetzt eine subjektive Wahrnehmung des Patienten, der da gesprochen hat, oder lässt sich das auch verallgemeinern?
Ja, es gibt mittlerweile dann auch einige Studien. Also Experten sagen zwar, es wären noch zu wenige, aber es gibt sie jetzt, kleinere und größere, die diese Beobachtungen aus der Patientensicht absolut bestätigen. Interessant fand ich jetzt nochmal an der Stelle, diese Phänomenbetrachtung überhaupt, die ist relativ neu. Das hat Rainer Göbel auch in seinem Vortrag unterstrichen. Das ist also bis in die Nullerjahre, gab es gar nicht viel zu dem Thema Krebs und Armut. Also es gab mal einzelne Berichte von diesen Einzelfällen eben, die sehr dramatisch sind und auch durchaus zu berücksichtigen sind, aber es gab keinen Überblick dazu. Und dann wurden in den 10er-Jahren die ersten Studien dazu durchgeführt und eigentlich erst jetzt in den 20er-Jahren wird ganz systematisch dazu geforscht und die Hintergründe erfragt. Das ist jetzt nicht nur erstaunlich, also es gibt ja zwei Gründe dafür. Die Erkrankung hat sich chronifiziert, wie gesagt. Es gibt also einfach mehr Menschen, die mit der Erkrankung und mit den Einschränkungen leben. Aber möglicherweise ist auch einfach die Aufmerksamkeit für das Thema gestiegen. Und auch auf dem DKK gab es ja jetzt gleich mehrere Sessions zu dem Thema Krebserkrankungen und Armut. Genau, und eine davon war zum Beispiel die Session, in der Professor Dr. Michael Schlander darüber berichtet hat, dass in Kooperation mit der DKFZ Gesundheitsökonomie ein europäischer Survey durchgeführt wurde mit über 2500 TeilnehmerInnen. Ja, und darüber kam man dann zu besorgniserregenden Zahlen, wie ich finde, nämlich zum Beispiel, dass 56% aller Befragten von Einkommensverlusten berichten und gleichzeitig 86% von höheren Gesundheitsausgaben, die sie selbst tragen müssen. Und die besorgniserregendste Zahl ist, 16% der Befragten haben Behandlungen aus Angst vor der finanziellen Belastung schon aufgeschoben. Genau, und gerade diese letztere Prozentzahl ist tatsächlich eine alarmierende Zahl, die auch nochmal klar macht, finde ich, warum dieses Thema gerade mehr Raum einnimmt und auch einnehmen soll unbedingt. Und selbst Professor Schlander, der sich ja nun schon länger mit dem Thema beschäftigt, nennt diese Zahl etwas überraschend. Ich spiele das mal gerade ein, seine Reaktion.
Wir wissen, dass es das Phänomen gibt, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass es so häufig ist. Übrigens im internationalen Vergleich, wir hatten hier ein Dutzend europäische Länder in der Studie erfasst, steht Deutschland keinesfalls gut da. Wir sind bestenfalls Mittelmaß und was den Verzicht auf medikamentöse Therapien angeht, sogar überdurchschnittlich schlecht. Wahrscheinlich ein Phänomen von Zuzahlung, wir können es zunächst mal nur empirisch beschreiben, ist aber in der Tat ein sehr besorgniserregender Befund und könnte eine Teilerklärung dafür sein, dass wir wissen aus anderen Studien wiederum, dass Patienten, die in einer schlechteren sozioökonomischen Ausgangssituation sind, auch eine schlechtere Prognose ihrer Krebserkrankung später haben.
Ja, das heißt, wer vor der Krebserkrankung finanziell schon schlechter gestellt ist, leidet durch die Belastungen, die mit der Erkrankung einhergehen, also umso mehr. Und das wirkt sich auf die Gesundung aus. Und ich habe Professor Schlander auch dazu gefragt, also zu den Auswirkungen der finanziellen Belastungen auf die Gesundung. Und da war er ganz klar.
Es ist völlig klar, dass es sich hier um negative Stressoren handelt. Wir finden Coping-Strategien, also Strategien mit der Situation umzugehen, die wir als maladaptiv beschreiben. Das wäre genau der Verzicht auf Therapien, das Aufschieben von Therapien, das Nichtabholen von verschriebenen Medikamenten und so weiter. Also wir haben eine ganze Fülle von Faktoren, einschließlich der Frage, welches soziale Umfeld steht jemandem zur Verfügung als Unterstützungsnetzwerk, die im Zusammenspiel dann dazu führen, dass wir tatsächlich damit rechnen müssen, dass die schlechter gestellten in der Ausgangssituation nach Studien ein deutlich erhöhtes Mortalitätsrisiko haben im Laufe der nächsten Jahre ihrer Krebserkrankung.
Ja, also ich finde, das klingt tatsächlich ein bisschen besorgniserregend, wobei die gute Nachricht dabei natürlich ist, also jetzt aus der Sicht der Politikredakteurin, nur wenn man eine Schräglage feststellt, kann man auch ausgleichende Weichenstellungen vornehmen. Und ich glaube, dieses Feststellen der Schräglage, das passiert gerade. Die Aufmerksamkeit für das Thema Armut nach Krebserkrankung ist einfach gewachsen.
Das finde ich tatsächlich auch eine sehr besorgniserregende Zahl. Also 16% haben aus Angst vor finanziellen Belastungen ihre Behandlung aufgeschoben. Das hätte ich nicht gedacht, dass sowas in unserem Gesundheitssystem möglich ist, bei all dem Geld, was wir da reinstecken. Wirst du da auch nochmal in der Medical Tribune Onkologie Hämatologie drüber berichten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass dieses Thema, also erstens jetzt konkret mit dem DKK, werde ich darüber berichten. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das wir weiterhin, also auch auf längere Sicht im Auge haben werden.
Also das nehmen wir dann auch in die Shownotes, deinen Artikel. Und Ja, vielen Dank euch dreien für diese Einblicke vom DKK 2024. Und ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben Shownotes und wer noch nicht genug von unserer Berichterstattung zum DKK 2024 bekommen hat, der oder die findet weitere Beiträge und auch Videos mit den angesprochenen Interviews unter www.medical-tribune.de/dkk-2024. Wie gesagt, auch nochmal in den Shownotes, einfach zum Draufklicken. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Der Podcast O-Ton Onkologie ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie, Hämatologie und Journal Onkologie. Unser Dank geht an unsere KollegInnen Anna Romalis, Christian Duder und Nils Greff aus dem Digitalteam. Bis zum nächsten Mal, sagt Jochen Schlabing,
Judith Besseling,
Elisa Breuer
und Anuschka Wasner.
Das war O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.